Holger, wollen wir uns heute mal über das ENZ unterhalten?
Sehr gerne, Andreas.
Wunderbar, dann machen wir das. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 45. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host. Lieber Holger, bis zum allerersten Mal du. Schön, dass du mit dabei bist. Dr. Holger Kall, einer unserer festangestellten juristischen Mitarbeiter, eingesetzt in unserem Referat für internationales Privatrecht und ausländisches Recht. Du bist seit August 2024 bei uns, hast dich jetzt wunderbar in viele Themen des IPR eingearbeitet und uns ein Gutachten mitgebracht, in dem soll es gehen ums europäische Nachlasszeugnis. Das ist ja durchaus was in der notariellen Praxis immer mal wieder auftaucht. Schön, dass du mit dabei bist.
Sehr gerne. Guten Morgen, Andreas.
Ich fange mal an mit der Darstellung des Sachverhalts. Wir haben im Ausgangspunkt einen Erblasser, der verstorben ist und hinterlassen hat eine Ehefrau und einen Sohn aus erster Ehe. Jetzt kommt also diese Ehefrau zum Notar und sagt, ich würde jetzt also ganz gern ein europäisches Nachlasszeugnis beantragen, weil mein verstorbener Ehemann, der hat also Nachlass in den Niederlanden hinterlassen. Also ich brauche dieses europäische Nachlasszeugnis, weil ich muss mich auch in den Niederlanden um die Nachlassabwicklung kümmern. Und geht also auch davon aus, dass sie da also entsprechend Alleinerbin geworden ist, so möge das doch bitte in das ENZ aufgenommen werden. Problem ist aber, unser verstorbener Erblasser hat einen Sohn aus erster Ehe hinterlassen und mit seiner ersten Ehefrau, die wiederum bereits verstorben ist, möglicherweise ein bindendes Testament verfasst, in dem als Schlusserbe bindend eingesetzt war, eben dieser Sohn aus erster Ehe. Also es kann sein, dass diese Alleinerbenstellung der überlebenden Ehefrau erbrechtlich gar nicht zutreffend ist, weil eben noch Bindungswirkung besteht und tatsächlich der Sohn aus erster Ehe der Alleinerbe geworden ist. Also zwischen dem Sohn aus erster Ehe und der überlebenden Ehefrau besteht in der Sache Uneinigkeit darüber, wer ist denn jetzt eigentlich der Alleinerbe geworden. Und der Notar nimmt dann also diesen Antrag auf Erstellung des ENZ und übersendet den an das zuständige Nachlassgericht. Und das Nachlassgericht zieht jetzt eine ganz neue Entscheidung des EuGH vom 23.01.2025 hervor und sagt, ja, also den Antrag auf Ausstellung dieses europäischen Nachlasszeugnisses, den weise ich zurück. Also wenn hier Streit besteht über den Sachverhalt, dann kriegt ihr von mir kein europäisches Nachlasszeugnis. Aber das Nachlassgericht fragt auch an, sozusagen fast, man kann sagen ja fast kollegial, ob denn die Einwände dieses Sohnes aus erster Ehe in einem anderen Verfahren geklärt werden sollen. Weil wenn das nämlich der Fall wäre, also wenn da sozusagen in einem anderen Verfahren gerade geklärt wird, wer jetzt eigentlich der Alleinerbe geworden ist, dann würde es jetzt dieses ENZ-Verfahren so lange aussetzen. Also jetzt untechnisch gesprochen, wir lassen das ruhen, wenn ihr euch gerade woanders streitet. Ansonsten würde eben der Antrag auf Ausstellung dieses ENZ des europäischen Nachlasszeugnisses zurückgewiesen. Also es geht heute um den Themenkomplex, wie geht das mit dem europäischen Nachlasszeugnis, wenn Streit über den Sachverhalt besteht, also wenn nicht ganz klar ist, wie der Sachverhalt eigentlich läuft. Der Notar, der uns diese Anfrage geschickt hat, hat dann also zwei Rechtsfragen dazu gestellt. Die erste lautet, sollte jetzt diese Ehefrau auf die Zurückweisung dieses ENZ-Antrags warten und dann dagegen ein Rechtsmittel einlegen? Und würde dann in dieser Rechtsmittelinstanz über die Einwände des Sohnes aus erster Ehe entschieden? Also kann ich in einem Rechtsmittelverfahren gegen diese Ablehnung auf Ausstellung des ENZ dann diese Fragen klären? Und die zweite Frage ist, was wäre denn ein anderes Verfahren, so wie es das Gericht hier anspricht? Könnte man zum Beispiel auch einfach ein Erbscheinsverfahren durchlaufen, so nach dem Motto, dann beantragen wir erstmal nur einen nationalen Erbschein. Und in dem Fall, dass dann da die Einwände des Sohnes abgewiesen werden, könnte man ja dieses ENZ-Verfahren wieder aufnehmen. Also was ist denn genau gemeint mit so einem anderen Verfahren? Anlass der Anfrage sicherlich auch diese EuGH-Entscheidung vom 23.01.2025, in der, Holger, du wirst es gleich noch ein bisschen weiter ausführen, eben auch eine der Kernfragen zur Qualität des ENZ-Verfahrens eben vom EuGH geklärt wurde, die vorher lange umstritten war. Holger, sei so gut, führ uns mal ein in die Problematik.
Sehr gern. Vielleicht vorangestellt zu dem Streit zu der Frage, wie dieses ENZ-Verfahren jetzt eigentlich funktioniert. Ich denke, das ist fürs Verständnis ganz, ganz wichtig. Also es gab bis zu dieser EuGH-Entscheidung letztlich zwei Lager, insbesondere in der deutschen Literatur oder etwas weiter gefasst in der deutschsprachigen Literatur. Die Österreicher und Schweizer, die binden wir gerne mit ein. Und zwar ging es darum, ob dieses ENZ-Verfahren streng nicht streitig ist oder ob das auch streitig sein kann. Jetzt, wenn wir uns den Fall hier nochmal vor Augen führen, der Sohn erhebt irgendwelche Einwände, da könnte man naheliegenderweise ja auch einfach sagen, dass das Nachlassgericht, das jetzt in dem ENZ-Verfahren tätig wird, diese Einwände eben klärt.
So ist es ja im nationalen Erbscheinsverfahren. Also da gibt es ja diese Möglichkeit, wir haben es uns ja ein bisschen näher noch angeschaut, auch in Vorbereitung auf diese Folge, der 352e Absatz 2 FAMFG, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben ihn bestimmt alle vor Augen, ich lese ihn gleich auch nochmal vor, sieht ja so ein streitiges Erbscheinsverfahren auch vor. Also es kann ja durchaus dann eben bei Unklarheiten darüber, wer Erbe geworden ist, eben dann entsprechend im Erbscheinsverfahren eine Entscheidung, welche Qualität diese Entscheidung hat, dazu kommen wir dann auch gleich nochmal, aber eine Entscheidung eben dazu getroffen werden, wie denn jetzt zum Beispiel ein Testament zu verstehen ist und wer dann entsprechend da Erbe geworden ist. Jetzt blätter ich nebenbei, Sie werden es vermutlich hören, den 352e Absatz 2, also 352e FAMFG, die Entscheidung über Erbscheinsanträge. Und in Absatz 2 wird dann eben vorausgesetzt, widerspricht der Beschluss dem erklärten Willen eines Beteiligten, ist der Beschluss den Beteiligten bekannt zu geben. Das setzt eben voraus, dass wir ein Erbscheinsverfahren haben können, in dem dann eine Entscheidung getroffen wird, die der Sachverhaltsdarstellung oder der Meinung über die Rechtswirkungen eines Testaments oder einer entsprechenden Erbfolge dann eben nicht entsprochen wird, also die Entscheidung dann eben auch streitig ergeht.
Richtig, in dem Fall vielleicht nur zur Ergänzung noch, verzögert sich das Verfahren ein bisschen. Also die Ausstellung von einem Erbschein wird dann zurückgestellt. Dadurch hat die Partei, die sich gerade beschwert hat, die Chance, ein Rechtsmittel einzulegen. Aber wie du richtig sagst, am Ende des Tages kann man im Wege des Erbscheinsverfahrens streitig über das Erbrecht entscheiden.
So ist es ja auch, also so nimmt man das ja fast auch, würde ich sagen, in der notariellen Praxis als normal hin. Wenn der Erbschein eben entsprechend beantragt wird, dann beantragt man den. Und wenn dann ein anderer Erbprätendent dagegen Einwände hat, dann kann er sich damit ja entsprechend ans Nachlassgericht wenden und das Nachlassgericht klärt es dann, hat er mit dem notariellen Verfahren eigentlich nichts mehr zu tun. Ja. Und im ENZ-Verfahren ist es aber, und das hat der EuGH jetzt so entschieden, wenn ich dich da richtig verstehe, anders. Also da geht man jetzt davon aus, so eben diese EuGH-Entscheidung, dass das ENZ-Verfahren eindeutig ein nicht streitiges Verfahren ist. Ja.
Richtig, der 67 EU-Erbverordnung, der beschreibt letztlich in seinem Absatz 1 ganz grundlegend, dass das ENZ nur ausgestellt wird, wenn der Sachverhalt feststeht. Mhm. Punkt. Und die Frage, wann der jetzt eben feststeht oder wann er gerade nicht mehr feststeht, die hat der EuGH jetzt dahingehend entschieden, dass bereits das formale Erheben von einem Einwand in dem ENZ-Verfahren selbst dazu führt, dass dieser Sachverhalt eben nicht feststeht. Und, das ist das Interessante daran jetzt, dass eben auch die Stelle, die über das ENZ entscheidet, nicht befugt ist, diesen Einwand auszuräumen.
Das ist im Grunde ja auch was mich als Notar dann durchaus interessiert. Also wenn der Erbe jetzt zu mir kommt und sagt, ja, ich brauche also einen Nachlass im Ausland, wir müssen also jetzt irgendwie ein ENZ beantragen. Und wenn dann aber im zweiten Satz erklärt wird, ja, mein Bruder sieht das übrigens alles ganz anders, der meint, er sei Erbe geworden, ja, dann kann ich ja durchaus als Notarin oder als Notar auch das im Hinterkopf haben, dass man dann natürlich sagt, naja, das mit dem ENZ wird dann schwierig. Ja. Also zumindest wird es jetzt nicht auf den ersten Rutsch ausgestellt und es wird auch nicht vom Nachlassgericht dann im ENZ-Verfahren jetzt erstmal geklärt, wer eigentlich da entsprechend Erbe geworden ist. Ja.
Ganz richtig. Und dieser Befund erstmal des EuGH, dass er sagt, das ist streng nicht streitig, wir machen an der Stelle nicht weiter. Vielleicht gerade zur Erklärung noch, da muss man sich vielleicht ein bisschen losmachen von der deutschen Konzeption. Bei uns machen das Gerichte. Das heißt, bei uns wäre das jetzt absolut vorstellbar. Also
die Erstellung des ENZ erfolgt ja bei uns durch das Nachlassgericht. Genau. Genauso wie die Erstellung des Erbscheins. Ja.
Richtig. Mhm. Das heißt, es wäre für uns jetzt völlig unproblematisch, wenn das System genauso laufen würde wie im Erbscheinsverfahren, also dass man auch streitig entscheiden würde. Aber jetzt konkret hier im Fall Niederlande war das, glaube ich, da machen es, wenn ich, korrigiere mich, da machen es die Notare. In vielen anderen europäischen Staaten passiert das auch und die haben letztlich einfach nicht die Kapazitäten, da vielleicht auch mit einem Amtsermittlungsgrundsatz irgendwelche Sachen aufzuklären.
Also sind die Kompetenzen über die Entscheidung, über den Antrag liegen da eben nicht bei den Gerichten, sondern bei anderen Behörden und in vielen europäischen Ländern ja auch bei den Notaren. Und das ist ja dann durchaus schlüssig, dass man dann sagt, naja, okay, also wie soll das gehen? Ja, also ist ja richtig, ja. Gerade bei komplizierteren Geschichten, ja, richtig, ja.
Genau. Also die Regieanweisung an die Stelle ist dann, wenn sich jemand beschwert, dann lässt du den Griffel fallen und es geht an der Stelle nicht weiter.
Aber dann stellt sich natürlich die praktische Folgefrage, was mache ich denn jetzt?
Richtig.
Ja, kann ja nicht sein, dass ich dann nie ein EAZ bekomme. Ja.
Sehr schön. Das ist genau der logische Schritt, den der EuGH dann auch vollzieht, dass er nämlich sagt, Moment, in dem Moment, in dem über den Einwand gerichtlich und rechtskräftig bereits entschieden wurde, kann sich ein Beteiligter an dem ENZ-Verfahren nicht mehr darauf berufen. Er ist letztlich ausgeschlossen mit diesem Einwand, präkludiert, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall kann er sich nicht mehr rein formell hinsetzen und sagen, ich glaube immer noch, dass ich Erbe bin und damit das ENZ-Verfahren torpedieren.
Also im Gutachten hast du es so formuliert, wenn über den Einwand in einem gerichtlichen Verfahren rechtskräftig entschieden worden ist, dann steht dieser Einwand der Erteilung eines ENZ nicht mehr entgegen. Also wenn wir den Fall nochmal hier aufgreifen, wir hätten also jetzt die überlebende Ehefrau, die würde also den Antrag auf Erteilung das ENZ stellen und dann würde der Sohn sagen, ja Moment mal, aber ich bin doch Erbe geworden und dann legt die Ehefrau also meinetwegen ein zivilgerichtliches Feststellungsurteil vor, in dem also drin steht, nein, also ein deutsches Zivilgericht hat festgestellt, der Alleinerbe ist die Ehefrau, dann würde also auch die zur Entscheidung über das ENZ berufene Stelle sagen, also das Nachlassgericht würde sagen, okay, Sohn, dann wirst du mit diesem Einwand, du seist Erbe geworden, nicht mehr gehört, weil wir haben eben schon eine rechtskräftige zivilgerichtliche Entscheidung, die uns sagt, dass die Ehefrau die Alleinerbin geworden ist.
Ganz genau.
Mhm. Okay, also das ist natürlich dann, also das heißt, das, so komme ich dann auch an mein ENZ.
Ja. So kommt man am Ende des Tages an sein ENZ. Rein praktisch wird man sich eben überlegen müssen, gibt es vielleicht noch andere Wege, weil dieser Klageweg ist natürlich der aufwendige. Mhm. Und was man im Hinterkopf behalten sollte, das ist jetzt nicht ganz genau thematisiert vom EuGH in der Entscheidung, aber alles, was wir im zivilverfahrensrechtlichen Wege machen und dadurch eine rechtskräftige Entscheidung hervorrufen, das wirkt natürlich inter partes. Das heißt, wenn ich da jetzt einen ganzen Stall voll Erben habe, dann müsste ich mir natürlich auch überlegen, ich muss gegebenenfalls alle dieser potenziellen Erbprätendenten gerichtlich verklagen, um dann am Ende sicher zu gehen zu können, dass nicht irgendjemand doch sagt, na jetzt erhebe aber ich Einwände dagegen.
Also wenn ich sozusagen aus der Ex-ante-Perspektive schon den Weg freischaufeln will, dass ich auf jeden Fall mein ENZ bekomme, dann muss ich mir genau angucken, okay, also wer könnte denn als Erbprätendent in Frage kommen oder wer könnte denn Einwände erheben gegen das ENZ und die dann sozusagen alle zivilgerichtlich ja ausschalten, indem ich da entsprechende rechtskräftige Entscheidungen dann produziere, die deren mögliche Einwände dann im Vorfeld schon ausschließen. Ist dann wahrscheinlich auch wieder zivilprozessual gar nicht so einfach, die entsprechenden Voraussetzungen für diese Entscheidungen überhaupt darzulegen, also für diese Entscheidungen dann in der Sache überhaupt darzulegen. Das heißt, da kommt man jedenfalls in nicht so ganz so sichere Fahrwasser rein. Zumindest wir als nicht geübte Prozessualisten sehen das so. Ja. Vielleicht interessanterweise, das wäre jetzt sicherlich was, wo der ein oder andere Kollege aus der Anwaltsnotarschaft, der uns zuhört, vielleicht den Kopf schüttelt und sagt, die haben ja vom Prozessrecht keine Ahnung, mag sein, ja, aber so jedenfalls, also ganz so stehen lassen wir es vielleicht nicht, aber in der Tat denkbar, dass wir da die ein oder andere Nuance, was jetzt diese zivilprozessualen Möglichkeiten angeht, auch übersehen. Aber das steht hier gar nicht so sehr im Fokus. Wir beschäftigen uns ja mit der Frage, wann wird das europäische Nachlasszeugnis erteilt und dafür brauchen wir eben als Voraussetzung dann, wenn wir einen Einwand haben, eben nach der Rechtsprechung des EuGH, ein gerichtliches Verfahren, in dem rechtskräftig über diesen Einwand entschieden worden ist. Ja. Und wir haben jetzt den einen Weg schon angeteasert, das ist also die Möglichkeit, dann tatsächlich gerichtliche Klageverfahren durchzuführen, um diese Einwände entsprechend abzuschneiden. Und die zweite Möglichkeit, die ja auch in der Frage von dem Notar schon aufgeworfen würde, war die, naja, kann ich auch einfach ein nationales Erbscheinsverfahren durchlaufen? Das wäre jetzt der nächste Punkt, den wir uns anschauen.
Genau, das wäre der nächste Punkt und es wäre vielleicht auch der rein taktisch deswegen interessant sein könnte, weil wir dann im Amtsermittlungsverfahren sind. Ja, das wäre ja auch noch so ein Punkt, der bei einem Prozess, also einem Zivilprozess, so ein bisschen misslich sein kann, wenn die Parteien eben dem Beibringungsgrundsatz
unterliegen. Ja. So viel Prozessrecht können wir noch.
Ja. So viel können wir noch, genau. Ja, wie ist das jetzt mit diesem Erbscheinsverfahren? Nochmal zur Erinnerung, der EuGH hat ja gesagt, wir brauchen eine gerichtliche Entscheidung und wir brauchen eine rechtskräftige Entscheidung. Bei uns wird auch über das im Erbschaftsverfahren ein Gericht tätig werden. Das hätten wir sozusagen. Und man könnte sich ja jetzt überlegen, das, was da rauskommt, ist das irgendwie rechtskräftig? Auf den ersten Blick sagen wir auf keinen Fall. Jeder hat irgendwie im Hinterkopf Erbscheine, die haben irgendwie keine Rechtskraft. Aber vielleicht muss man sich doch nochmal ein bisschen genauer angucken, zumindest um dann auch zum richtigen Ergebnis zu finden. Weil in diesem 352e, Andreas, den du vorhin schon genannt hattest, da geht ja auch daraus hervor, wie das letztlich dogmatisch funktioniert. Nämlich, dass aus diesem Verfahren ein Beschluss hervorgeht. Und dieser Beschluss als Judikat, der ist ja grundsätzlich mal Anknüpfungspunkt für eine potenzielle Rechtskraft. Und zwar, was der auch im deutschen Sinne hat, ist letztlich die formelle Rechtskraft.
715 ZPO, ja.
Genau,
da kann. Also der 352e Absatz 1 jetzt, ja, die Entscheidung über Erbscheinsanträge, ich lese ihn einmal vor. Da heißt es, der Erbschein ist nur zu erteilen, wenn das Nachlassgericht die zur Begründung des Antrags erforderlichen Tatsachen für festgestellt erachtet. Satz 2 lautet dann, die Entscheidung ergeht durch Beschluss. Und der Beschluss wird mit Erlass wirksam.
Richtig. Und der zweite Schritt ist, dagegen gibt es natürlich auch ein Rechtsmittel. Und sobald es dagegen ein Rechtsmittel gibt, gibt es auch irgendwann formelle Rechtskraft, weil die Rechtsmittelfrist kann ablaufen. Und dann haben wir ein Judikat, was formell sozusagen rechtskräftig ist.
Also der 352e Absatz 3 setzt es ja auch voraus. Da heißt es, ist der Erbschein bereits erteilt, ist die Beschwerde gegen den Beschluss nur noch insoweit zulässig, als die Einziehung des Erbscheins beantragt wird. Aber es gibt eben Rechtsmittel gegen diesen Beschluss im Erbscheinsverfahren. Ja.
Genau. Und aufgrund dieses Punkts kann man sich jetzt mal überlegen, ist das eigentlich die Art von Rechtskraft, die der EuGH meint, wenn er in dem Verfahren hier, über das wir sprechen, als Rückausnahme für die ENZ-Erteilung sagt, wenn in einem Verfahren rechtskräftig darüber entschieden wurde.
Also genügt mit anderen Worten die formelle Rechtskraft dieser Entscheidung.
Richtig.
Wenn man das so sehen würde, dann würde ja das Erbscheinsverfahren genügen. Dann richtig. Könnte man ja sagen, okay, dann mache ich es mir jetzt als Erbe oder wie auch immer dann eben einfach und sage, naja, okay, dann um das ENZ zu bekommen, muss ich halt jetzt in den sauren Apfel beißen und beantrage nebenbei noch den nationalen Erbnachweis, also beantrage nochmal einen Erbschein. Dann werden im Erbscheinsverfahren die Einwände der anderen Erbprätendenten eben entsprechend gehört und dann wird darüber entschieden. Dann ergeht dieser nationale Erbschein, in dem ich dann hoffentlich ja, als Alleinerbe ausgewiesen werde und sobald der dann formell rechtskräftig wird, kann ich dann sagen, okay, und jetzt haben wir hier halt diese rechtskräftige Entscheidung. Damit, liebes Nachlassgericht, bitte auch das ENZ erteilen, damit ich endlich dann auch in den Niederlanden mich um den Nachlass kümmern kann.
Und vielleicht als Idee da mal noch hinzugefügt, das wäre auch im Endergebnis ein durchaus sinnvolles Ergebnis, wie ich finde. Weil man könnte ja sagen, in dem Moment, in dem wir so eine formell rechtskräftige Entscheidung von einem deutschen Gericht haben, haben wir einmal die Situation gehabt, dass ein Gericht darüber geschaut hat. Das heißt, wir hätten prima facie mal ein sehr starkes Indiz dafür, dass das schon seine Ordnung hat. Dann könnte man durchaus auch gut begründet, wie ich finde, sagen, dann erteilen wir auch ein ENZ, dann kann der seinen Nachlass abwickeln. Und wenn sich es wirklich nochmal später anders darstellt, na, das liegt halt irgendwo in der Natur der Sache, aber mit der Gefahr können wir leben. Nichtsdestoweniger, wir glauben, dass der EuGH das nicht meint. Und zwar insbesondere aufgrund, man wird es vielleicht als systematische Auslegung des Urteils bezeichnen können, der EuGH-Entscheidung sind natürlich Schlussanträge vorausgegangen. Und in diesen Schlussanträgen gibt es irgendwo eine Fußnote, tief, tief versteckt. Und letztlich hat der Generalanwalt genau das vorgeschlagen, was der EuGH letztlich entschieden hat, nämlich, dass man diese Rückausnahme für rechtskräftige Entscheidungen macht. Und gleichzeitig hat der Generalanwalt aber in besagter Fußnote Ausführungen dazu gemacht, wie das denn jetzt in dem konkreten Vorlageverfahren, das war ein deutsches Verfahren vom AG Lörrach war, mit Blick auf einen deutschen Erbschein. Und in dieser Fußnote steht drin, nach den Ausführungen von einem Vertreter, von den Beteiligten, sei der deutsche Erbschein eben nichts, was rechtskräftig sei.
Genau, also du hast es hier ja, wie du schon schön sagst, gut versteckt. Also in Randnummer 85 der Schlussanträge in Fußnote 67 ja, wird dann eben ausgeführt, dass in der mündlichen Verhandlung erklärt worden sei, es handle sich bei dem nationalen Erbschein nicht um eine rechtskräftige Entscheidung. Also daraus kann man dann wohl sehen, dass das nicht das ist, was der EuGH damit gemeint hat, wenn er schreibt rechtskräftige Entscheidung.
Zumindest würden wir ihm das jetzt mal unterstellen, dass er, wenn er sich nicht ausdrücklich von den Anträgen des Generalanwalts jetzt distanziert in seinem Urteil, dass er letztlich dasselbe Verständnis zugrunde legt. Und dann müsste man wohl schließen daraus, dass rechtskräftig in dem Sinne des Urteils hier jetzt schon eine materiell rechtskräftige Entscheidung meint und der Erbschein gerade nicht ausreichen würde. Das heißt, nur mal kurz zusammengefasst, das ENZ-Verfahren ist in dem Moment, wo Streit aufkommt, letztlich restriktiver als das Erbscheinsverfahren. Wenn einer sich beschwert, dann ist dort erstmal der Ofen aus.
Das heißt, ich muss dann als Erbe, wenn ich das ENZ haben will, wohl oder übel, der materiellen rechtskraftfähige Entscheidung erstreiten, in der dann dieser Einwand abgeschnitten wird, was unter Umständen dann ja sehr weitreichend und aufwendig sein kann, wenn ich entsprechend viele, viele Einwände habe, die ich abschneiden muss. Ja. Mhm.
Genau, zumindest wäre das so, wenn uns der EuGH nicht noch zum Abschluss einen etwas merkwürdig geformten Knochen hingeworfen hätte. Zur Erklärung, es ist ja so, in dem ENZ-Verfahren gibt es auch eine Rechtsmittelinstanz. Mhm. Und der EuGH hat nun ausgeführt in seinem Urteil, dass es mit Blick auf diese Entscheidungen über die Einwände egal sei, ob es in einem nationalen Zivilprozess entstanden ist, diese Entscheidung, oder in diesem Beschwerdeverfahren nach Artikel 72 der EU-Erbverordnung.
Das würde wieder bezogen auf die Anfrage des Notars bedeuten. Da kommen wir dann auf die erste Frage zurück, dass man auch den Antrag auf Erteilung des ENZs abweisen lassen kann, dann gegen diese abweisende Entscheidung entsprechend ins Rechtsmittel geht und dann in diesem Rechtsmittelverfahren diese, ja hier jetzt konkret die Einwände des Sohnes aus erster Ehe dann eben entsprechend entschieden bekommt. Ja, also so wäre dann die Idee. Ne? Also dann keine separates zivilgerichtliches Verfahren, sondern das ja letztendlich das Rechtsmittelverfahren gegen diese ablehnende Entscheidung über die Ausstellung des europäischen Nachlasszeugnisses.
Genau. Und insoweit meinen wir auch, dass der EuGH klipp und klar jetzt sich positioniert hat. In diesem Beschwerdeverfahren kann es zumindest möglich sein, dass das Beschwerdegericht dann inhaltlich über diese Einwände entscheidet. Und wenn die dir diese Einwände verwerfen, dann weisen sie natürlich das Gericht an, das ENZ auszustellen oder stellen es selbst aus.
Aber du sagst jetzt schon kann, also auch in der deutschen Fassung der EuGH-Entscheidung heißt es, dass mit einem solchen Rechtsbehelf befasste Gericht kann gegebenenfalls die Begründetheit der Einwände prüfen, die der Ausstellung des Zeugnisses entgegenstehen. Das ist natürlich jetzt interessant. Was heißt denn kann gegebenenfalls?
Ja, ja, das würde ich dir gerne beantworten. Allerdings wissen wir es auch nicht so wirklich. Wenn man sich die englische Version des Urteils anguckt, dann wird es noch
noch wilder, ja. Da heißt es may where appropriate. Ja.
Mhm. Genau.
Ja gut, schwierig, ne?
Also was wir daraus lesen können, ist, der EuGH geht davon aus, dass es wohl so sein kann, dass darüber entschieden wird. Wenn man sich das Ganze jetzt aber mal für die deutsche Umsetzung dieses Verfahrens anguckt, dann wird das doch einigermaßen absurd. Denn in Deutschland entscheidet das OLG über diese Beschwerden. Und dagegen gibt es nur noch die Rechtsbeschwerde. Würde letztlich bedeuten, wir haben ein Verfahren, ein erstinstanzliches ENZ-Verfahren, bei dem nichts geklärt wird, weil die lassen den Stift fallen in dem Moment, wo sich einer beschwert. Dann geht es in die Beschwerdeinstanz. Dort würde dann ein Dreierkollegium am OLG erstmalig sich mit der Sachverhaltsklärung letztlich befassen. Und dagegen gäbe es dann nur noch eine Rechtsbeschwerde. Also
ja, ein überraschendes Ergebnis, sagen wir es mal so, ja. würde einen doch wundern. Also vielleicht ist damit dann wieder so ein bisschen auch diese Formulierung des EuGH zu erklären, dass die das dann wohl abhängig machen davon, wie in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung eben dieses Beschwerdeverfahren dann ausgestaltet ist.
In der Tat, ja. Man könnte sich ja tatsächlich vorstellen, dass in dem Moment, in dem Einwände erhoben werden, das sozusagen automatisch in ein separates gerichtliches Verfahren übergehen würde mit eigenen Instanzen und so weiter. Das weiß ich jetzt offen gestanden nicht, ob wieder die nationalen Rechtsordnungen ausgestaltet sind. Ich konnte auf die Schnelle jetzt auch schwerlich da was recherchieren zu.
Klar. Aber es ist ja in der Tat ein bisschen kontraintuitiv, dass man sagt, die Beschwerdeinstanz hat dann einen größeren Prüfungsumfang als die Ausgangsinstanz. Also das, also die kann denselben Prüfungsumfang haben, die kann einen kleineren Prüfungsumfang haben, aber dass sie plötzlich mehr prüft als die Ausgangsinstanz, ist irgendwie, also wirkt ein bisschen unsystematisch, muss man schon sagen.
In der Tat, dieser Gedanke, der wird auch diskutiert in der Literatur. Also es gab namhafte Stimmen, die schon vor dieser Entscheidung das propagiert haben, haben gesagt, das sei eine Besonderheit der EU-Erbverordnung, dass der Prüfungsmaßstab in der Beschwerdeinstanz ein anderer sei als in der Ausgangsinstanz. Naja, ob es wirklich so praktikabel umsetzbar ist in Deutschland, können wir einfach nicht beurteilen. Das wäre mal interessant. Vielleicht kann es der ein oder andere Notar, wenn er einen Fall hat und der Mandant das unbedingt wünscht, mal ausprobieren. Hm. Das DNOTI würde sich über Rückmeldung sehr freuen,
ob ja, das funktioniert. Ja, du hast den schönen Satz ins Gutachten geschrieben. Sollte in dem hiesigen Fall Beschwerde eingelegt werden, so wären wir sehr daran interessiert, dass sie uns über den Fortgang in Kenntnis setzen. Ja, weil wir ja da doch auch mit gewissem Interesse draufschauen und manchmal ja auch gar nicht mitbekommen, was dann aus den Sachen wird, die wir entsprechend dann in Gutachtenform wieder in die Praxis zurückgeben. Also das ist hier durchaus eine spannende Frage. Aber für mich als Notarin oder als Notar ist es natürlich schon, ja, wie soll man sagen, in dem Kontakt mit den Mandanten dann mit einem gewissen Erklärungsaufwand verbunden. Ich muss dann schon gucken, dass ich das versuche zu vermitteln, wenn da Streit über die Erbschaft besteht und da aber dringende Nachlassabwicklungen im europäischen Ausland irgendwie erforderlich sind, für die ich dann das europäische Nachlasszeugnis benötige, die Situation ist etwas unbefriedigend, weil ich dann möglicherweise eben erst in Deutschland eine der materiellen rechtskraftfähige Entscheidung brauche, die dann also diese Einwände abschneidet. Ist ja auch mit Kosten und Zeit verbunden, um dann eben anschließend erst in den Besitz dieses ENZ zu kommen, um dann da, also in den Besitz einer beglaubigten Abschrift des ENZ zu kommen, um dann entsprechend im Ausland diese Nachlassabwicklungen dann vorzunehmen. Also durchaus spannend und durchaus gut zu wissen, dass wir hier also wirklich auch eine andere Systematik haben als im deutschen Erbscheinsverfahren. Ne? Und diese Fälle, in denen wir als Notarinnen und Notare dann Anträge auf Erteilung eines europäischen Nachlasszeugnisses betreuen werden und entsprechend aufsetzen werden für die Beteiligten, die werden ja zunehmen. Das wird ja immer häufiger der Fall sein. Ne? Davon ist ja auszugehen. Okay, ja, Holger, das heißt, diese EuGH-Entscheidung hat jetzt auf der einen Seite Klarheit gebracht, weil wir jetzt wissen, das ENZ-Verfahren ist ein nicht streitiges Verfahren. Wir dürfen auch nach der Auslegung der Entscheidung und insbesondere auch der Schlussanträge, die dem Ganzen vorangegangen sind, davon ausgehen, dass mit der rechtskräftigen Entscheidung nicht nur eine formell rechtskräftige Entscheidung gemeint ist, sondern wir schon eine der materiellen Rechtskraft fähige Entscheidung brauchen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen Verwirrung hinzugewonnen, weil wir jetzt eben nicht genau wissen, ob wir tatsächlich auch in Deutschland über diese Beschwerdeverfahren gegen einen Ablehnungsbeschluss auf Erteilung des europäischen Nachlasszeugnisses dann die Einwände geklärt kriegen vor dem OLG in Dreierbesitzung, dass ich zum ersten Mal dann mit der Sachverhaltsaufklärung beschäftigen darf. Also da ist da durchaus noch ein bisschen Musik drin. Prima. Ich danke dir sehr. Hast du noch abschließende Worte, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst? Habe ich irgendwas in meiner Zusammenfassung übersehen?
Nein, ich denke, die Zusammenfassung hat es genau auf den Punkt gebracht.
Herzlichen Dank. Dann wünschen wir Ihnen einen sehr schönen Faschingsdienstag, falls Sie uns heute noch hören. Ich darf sagen, wir am DNOTI arbeiten. Es sitzt niemand mit Clownsnase und Alraunenhut im Büro. Wir sind für Sie da und freuen uns, dass Sie uns als Hörerinnen und Hörer so treu folgen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.